DW Menschen und Märkte.
Corona, Risiken der Hilfspakete. Düstere Konjunkturprognose in Krisenzeiten. Antideutschen Stimmung in Italien wegen Ablehnung von Corona-Bonds. Und Abrechnung mit der Deutschen Bank. Das sind unsere Themen heute. Ich bin Klaus Ulrich. Liquidität um jeden Preis. In der Corona-Krise investieren die Regierungen hunderte Milliarden, um Unternehmen und Konjunktur zu unterstützen. Schon jetzt ist klar, ohne neue Schulden wird es nicht gehen. Damit die Staaten diese Last tragen können, will die Europäische Zentralbank Staatsanleihen in Rekordhöhe kaufen. Das Jahresvolumen der EZB steigt auf über 1 Billion Euro. Sebastian Schreiber über die Risiken und mögliche Nebenwirkungen.
Es kann einem schon schwindelig werden in diesen Tagen, ob der riesigen Summen, die Regierungen und Notenbanken im Kampf gegen die Corona-Krise bereitstellen. Etwa 1 Billion Euro plant die Europäische Zentralbank im Laufe des Jahres für europäische Anleihen auszugeben. Eine wahre Geldschwemme, die dafür sorgen soll, dass Staaten ihre Konjunkturpakete auch bezahlen können. Hilfe für die Wirtschaft soll auch von den Banken kommen. Damit Unternehmen diese schwere Phase überstehen, müsse die Vergabe von Krediten steigen, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Mehr Kredite heißt aber auch mehr Geld in Umlauf. Und das ist sicherlich in der mittleren Sicht ein Argument für eine etwas höhere Inflation. Aber sie wird nicht durch die Decke gehen.
Inflation, das bedeutet steigende Preise. Sind sie eine Nebenwirkung der umfassenden Finanzhilfen? In der gegenwärtigen Situation spreche vieles eher für das Gegenteil, nämlich sinkende Preise, sagt Jörg Krämer von der Commerzbank.
Die Unternehmen jetzt momentan sind in einer schwierigen Situation. Die Gewerkschaften wissen das. In der Metallindustrie beispielsweise wurde auf eine reguläre Lohnerhöhung verzichtet. Das dämpft die Inflation, sodass ich alles in allem nicht erwarten würde, dass die Inflation sehr stark steigen wird in den kommenden Jahren.
Ähnlich sieht das auch Volker Wieland. Er ist als Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung einer von 5 Wirtschaftsweisen. Der Professor der Uni Frankfurt sieht nur wenige Bereiche, in denen die Preise infolge der Corona-Krise steigen.
Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt überall in den Supermärkten oder auch in den Apotheken entsprechende Plexiglasscheiben verbaut werden, damit die Ansteckungsgefahr der Beschäftigten verringert wird, dann wird natürlich Plexiglas massiv teurer, die verschiedenen Dienstleistungen werden teurer. Aber das ist jetzt im Moment nicht der Haupteffekt auf die Inflationsrate.
Eine Folge der Corona-Krise ist jetzt schon deutlich. Ihre Bewältigung hat einen hohen Preis. Die Mitglieder der Eurozone werden neue Schulden machen müssen. Das heißt, Geld aufzunehmen soll für die Staaten möglichst günstig sein. Die EZB will eine neue Schuldenkrise mit aller Macht verhindern. Die Zinsen sind ohnehin schon auf einem Rekordtief. Banken, die Geld einlagern, müssen dafür sogar etwas drauflegen. Viele Volkswirte rechnen damit, dass die EZB die Zinsen auf Jahre hin so niedrig halten muss, um die Eurozone zu stabilisieren. Eine Abkehr von dieser Geldpolitik kann sich auch der Wirtschaftsweise Volker Wieland kaum vorstellen.
Je nachdem, wie stark jetzt die Schuldenquote nochmal ansteigt im Zuge dieser Corona-Krise, wird das natürlich nochmal deutlich schwieriger für die Notenbank. Aber im Moment ist eben Krisenbekämpfung angesagt. Wie wir das lösen, werden wir dann wahrscheinlich schon Ende des Jahres oder nächstes Jahr sehen müssen.
Wieland hält es für riskant, dass die Europäische Zentralbank mit ihrem Anleihekaufprogramm so stark in Vorlage gegangen sei. Auf europäischer Ebene fehle die finanzpolitische Unterstützung, zum Beispiel durch den europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, der infolge der Schuldenkrise entstand.
Es wäre sinnvoll, dass die Mitgliedstaaten zum Beispiel ab einer gewissen Verschuldungshöhe jetzt auch eine Kreditlinie beim ESM beantragen. Die Instrumente existieren, sind genau für solche Situationen gedacht. Und dann wäre die EZB da nicht mehr allein im Boot.
Wohin dieses Boot am Ende steuert, welche Risiken und Nebenwirkungen auf die Wirtschaft zukommen, genau lässt sich das heute wohl noch nicht abschätzen. Denn eine Krise wie diese hat die Weltwirtschaft noch nicht gesehen.
Soweit Sebastian Schreiber. Eine Prognose für die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten Monate abzugeben, ist derzeit ein schwieriges Unterfangen für Ökonomen. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, IMK, der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, versucht es dennoch. Anja Dobrodinsky mit den Einzelheiten.
In eine tiefe Rezession wird die Corona-Krise die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr stürzen, sagen die Wissenschaftler voraus. Das Gleiche gilt für Europa und die ganze Welt. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland werde 2020 um 4% schrumpfen. Allerdings nur, wenn die Beschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland ab Anfang Mai zumindest wieder gelockert werden. Das hält Sebastian Dulin, wissenschaftlicher Direktor des IMK, derzeit für realistisch.
Wenn aus gesundheitlichen Überlegungen die Kontaktbeschränkungen länger aufrechterhalten werden sollten, also noch 2 Monate länger, dann wäre der Effekt auch entsprechend größer. Wir würden schätzen, dass 2 Monate mehr zu einem doppelt so starken Rückgang des Bruttoinlandsprodukts führen könnten.
Für das optimistische Szenario beschreiben die Wissenschaftler einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen um rund 150.000. Die Zahl der Kurzarbeiter wird auf 4 Millionen wachsen. Das sind fast 3-mal so viele wie in der Finanzkrise 2008-2009. Der Handel deutscher Unternehmen mit anderen Ländern wird um 6-7% einbrechen. Die Hilfsmaßnahmen der Politik begrüßt Sebastian Dulin. Die Regierung habe bisher entschieden, zielsicher und gut gehandelt. Er sieht aber zusätzlichen Bedarf.
Etwa ein Busunternehmer, der 15 Angestellte hat, aber keine großen Sicherheiten, der kriegt zurzeit keinen Kredit und auch keine Soforthilfe. Und der hat aber Umsatzausfälle.
Die Menschen sollten Geld in der Tasche haben, wenn die Läden wieder öffnen, so Dulin. Auch bei den Hilfen für die Unternehmen sieht er noch Lücken.
Wir haben jetzt sehr, sehr viele Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter, insbesondere im Einzelhandel, in der Gastronomie, die sehr geringe Einkommen haben und die plötzlich nur noch 60% davon erhalten. Und hier muss man nochmal nachgucken, wie weit man das noch aufstocken kann. Entweder durch tarifliche und betriebliche Lösungen oder eben auch durch Steuerzuschüsse.
Die Euro-Länder müssten zudem gemeinsame Schuldverschreibungen, sogenannte Corona-Bonds, ausgeben, um Ländern in Not zu helfen. Den IMK-Forschern schwebt ein Volumen von 1.000 Milliarden Euro vor. Der deutsche Staatshaushalt könne all das verkraften. Die Wissenschaftler rechnen mit einem Minus im Budget von 93 Milliarden Euro. Allerdings sind die Kosten für viele Maßnahmen noch nicht absehbar. Das Minus könne also auch doppelt so hoch ausfallen. Auch im nächsten Jahr werde es noch ein Staatsdefizit geben, sagt Sebastian Dulin vom IMK. Ganz aufholen werde die Wirtschaft den Einbruch dann nicht.
Das hat zum einen damit zu tun, dass wir Bereiche haben, in denen das Aufholen einfach nicht möglich ist, also in der Gastronomie oder im Tourismus. Und zum anderen, dass eine ganze Reihe Menschen jetzt Einkommen verlieren werden durch die Krise. Und das heißt, sie werden sich auch im nächsten Jahr mit dem Konsum etwas stärker zurückhalten.
Für das kommende Jahr sagt das IMK im optimistischen Szenario in Deutschland wieder ein Wirtschaftswachstum von 2,4% voraus.
Aus Berlin war das Anja Dobrodinsky. Bundesbankpräsident Jens Weidmann plädiert dafür, eventuelle Finanzhilfen für von der Viruskrise hart getroffene Länder über den Euro-Rettungsschirm ESM zu organisieren. Weidmann macht in einem Zeitungsinterview zudem klar, dass er gemeinsame Anleihen der Euro-Länder wie die sogenannten Corona-Bonds nach wie vor ablehnt. Der Streit um diese europäischen Staatsanleihen entfacht eine neue Welle von antideutschen Stimmung in Italien. Aus Rom, Jörg Seiselberg.
In der Nähe der Engelsburg ist Ezio unterwegs. Ein kleiner Spaziergang in der Nähe der eigenen Wohnung ist erlaubt, trotz der Ausgangsbeschränkungen. Der grauhaarige, 73 Jahre alte ehemalige Physikprofessor genießt die schon warme Frühlingssonne in Rom. Seine Laune verschlechtert sich, als das Stichwort Deutschland fällt. Dieses Land vergisst die Geschichte der letzten 50 Jahre. Ich möchte dieses Land daran erinnern, dass ihm 1953 die Schulden aus dem Krieg halbiert wurden. Unter anderem Italien hat damals dieses Konzept vorgeschlagen. Was die aktuellen Diskussionen anbelangt, erzählen Sie mir ein bisschen was von europäischer Solidarität, damit wir was zu lachen haben. Bitterer Sarkasmus angesichts des deutschen Neins zu den sogenannten Eurobonds, Staatsanleihen, für die in der Europäischen Union alle Steuerzahler gemeinsam haften würden. Italien will unter anderem mit diesen Eurobonds den Neustart seiner Wirtschaft nach der Coronavirus-Krise finanzieren. Dass die Bundesregierung dies ablehnt, empört selbst den traditionell deutschlandfreundlichen Corriere della Sera, der kritisiert, in der Not sei auf Freunde kein Verlass. Deutlich drastischer ist der Ton in den sozialen Netzwerken. 10.000-fach geklickt ist ein Video des landesweit bekannten Komikers und Schauspielers Tullio Solenghi. Die Deutschen haben immer noch ihre gnadenlose Arroganz, heute in wirtschaftlicher Hinsicht. Sie halten sich immer noch für eine Herrenrasse. Tullio Solenghi kennt fast jeder in Italien. Seit fast 3 Jahrzehnten ist er präsent in verschiedenen Fernsehprogrammen. Auch er erinnert an die europäischen Hilfen für Deutschland nach dem Krieg. Wenn man die effektiven Kosten für den Krieg von den Deutschen gefordert hätte, würden die Deutschen heute alle in Slums leben. Das Wort Tedeschi, die Deutschen, betont er dabei, als müsse er das Wort ausspucken. Solenghis Schlussfolgerung angesichts der Haltung der Bundesregierung in der Eurobond-Frage: Gott sei Dank bin ich Italiener. Ja, wir sollen Faulenzer, auch Mafiosi sein, sagen die Deutschen. Aber wir sind empathisch, wir sind menschlich. Daher danke, dass wir Italiener sind und nicht Deutsche. Dass mehrere deutsche Bundesländer in den vergangenen Tagen über 70 schwerkranke Patienten aus Italien aufgenommen haben, geht in der aufgeheizten Debatte über das Nein der Bundesregierung zu den Eurobonds fast komplett unter. Trotzdem verneint Ministerpräsident Conte die Frage, ob es derzeit in Italien einen neuen deutschen Hass gebe.
Absolut nicht,
weil mich in meinen persönlichen juristischen Studien, aber auch uns insgesamt, die deutsche Kultur bereichert hat. Unsere wirtschaftlichen Systeme, also nicht nur die kulturellen, sind stark miteinander verbunden. Zu denken, es gebe in Italien einen antideutschen Geist, das stimmt absolut nicht. So Italiens Regierungschef vorgestern im Gespräch mit der ARD. Aber nicht nur auf der Straße und in den sozialen Netzwerken ist eine antideutsche Stimmung zu spüren. Auch der Chef der italienischen Börsenaufsicht Consob, Paolo Savona, attackierte die Deutschen in diesen Tagen im Staatsfernsehen Rai mit bemerkenswerten historischen Vergleichen. Sie wenden weiter das gleiche Modell des Funkplans an, das vom Wirtschaftsminister der Nazis stammt. Der hat darin vorgeschlagen, dass Deutschland das Land ist, das die Befehle gibt, dass alle Währungen sich an der deutschen Mark orientieren müssen, dass Deutschland sich auf die Industrie konzentriert und sich alle anderen Länder einschließlich Italien um die Landwirtschaft, den Tourismus und das Wohlergehen auch der Deutschen kümmern. Der Funkplan, das Konzept der Nazis für die ökonomische Unterwerfung Europas. Italiens Börsenaufsichtschef hält der Bundesrepublik jetzt vor, sie strebe im Geiste des Funkplans in der Europäischen Union ebenfalls eine wirtschaftliche Unterwerfung der Partnerländer an. Savona war in der ersten Regierung Conte, auf Vorschlag der rechten Lega, Italiens Europaminister.
So viel von Jörg Seiselberg. Ohne das deutsche Kreditinstitut wäre Donald Trump vielleicht nicht ins Weiße Haus gekommen. Die Geschäfte der Deutschen Bank mit dem heutigen US-Präsidenten könnten selbst noch Einfluss auf die nächste US-Wahl haben. Zwielichtige Geschäfte, Geldwäsche, Druck auf Mitarbeiter, die sich das Leben nehmen? Ein New York Times Reporter rechnet in einem neuen Buch mit der Deutschen Bank ab. Antje Passenheim berichtet.
Die Deutsche Bank hat womöglich noch mehr Einfluss auf die anstehenden US-Wahlen, als viele glauben. Zumindest war das so. Vor Corona. Das Virus bremst auch Untersuchungen aus über die Geschichte des deutschen Geldhauses mit dem heutigen US-Präsidenten.
I think that is a huge lucky break for Donald Trump.
Eine glückliche Pause für Donald Trump, sieht Buchautor David Enrich, denn das oberste Gericht wollte bis Juni entscheiden, ob die Bank einem Untersuchungskomitee im Kongress ihre Trump-Akte rausrücken muss. Nun hat das Gericht wegen Corona geschlossen und Trump kann hoffen, dass sich der Entscheid bis nach der Wahl hinzieht. Trump bekommt eine Galgenfrist für etwas, das politisch sehr gefährlich für ihn gewesen wäre. Wenn nämlich herauskommt, dass es eine Verbindung gibt zwischen den Bankgeschäften mit dem als windig bekannten Immobilienmogul, zwischen Geldwäsche und Russland. 3 Teile in einem Puzzle, in dem auch die Deutsche Bank eine Rolle spielen könnte, meint Enrich. In seinem Buch klärt er diese Frage zwar nicht, doch der New York Times Reporter hat einiges recherchiert, um zu einem verheerenden Bild des Geldhauses zu kommen. Diese Bank hat immer wieder eine rücksichtslose Verachtung für Moral und Gesetz gezeigt. Sie hat für lange Zeit in einer völlig unkontrollierten Art und Weise gearbeitet. In den 18 Jahren bis zu Trumps Präsidentschaft lieh die Bank dem Baulöwen und seiner Familie rund 2 Milliarden Dollar. Und das, obwohl Trump bereits bei allen US-Banken verbrannt war. Dazu die Geldwäschegeschichten mit Russland. Hunderte Millionen US-Dollar Strafe musste die Deutsche, wie sie in den USA Lachs heißt, dafür in New York zahlen. Kurzfristiger Profit war der Bank wichtiger als ihr Image, sagt Enrich.
Because they were greedy. It's that simple.
Weil sie gierig waren. So einfach ist das. Und weil es keine Aufsicht gab, die sie gebremst hat. Das hat nicht nur Kunden und Wirtschaften in der ganzen Welt wehgetan. Es führte dazu, dass sich einige Mitarbeiter der Bank das Leben genommen haben. Besonders geht Enrich auf eines der finstersten Kapitel in der jüngsten Geschichte der Bank ein, den Selbstmord von Bill Brooks mit. Zuletzt saß er im Verwaltungsrat der früheren US-Tochter, in der sowohl verhängnisvolle Transaktionen mit Russland als auch die umstrittenen Kredite an Donald Trump verbucht wurden. Dazu hat Enrich 200 Interviews geführt mit Leuten aus der Branche, aber auch Familienangehörigen, etwa dem Sohn von Brooks Smith.
Val
ging in die Computerfiles seines Vaters und fand dort tausende Nachrichten, die Aufschluss über seine Arbeit gaben. Enrich verarbeitet sie in Dark Towers. In der Bilanz wägt er auch ab. Die Deutsche Bank sei in den meisten Zeiten ihrer Geschichte eigentlich immer ein Geldinstitut gewesen, das das Wohl der deutschen und europäischen Wirtschaft im Blick gehabt habe, sagt der New Yorker, der in seinem Buch der Frage nachgeht, wie der Twist zustande kam. Die meisten Geheimnisse sieht Enrich als gelöst an. Aber wenn der Kongressausschuss mit seiner Forderung durchkommt und die Deutsche Bank Trumps Unterlagen tatsächlich rausrücken muss, dann könnte es sein, dass ich noch ein Kapitel schreiben muss.
Ein Beitrag von Antje Passenheim war das. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Auf Wiederhören. Machen Sie es gut und bis bald.
Das war ein Podcast der DW.